Ja, danke, Andrea Lahr und Angela Ehrenreich. Bleibt ihr gleich Herr Roben? Ich besorge noch einen Stuhl.
Das war ein sehr aus der Praxis gesprochenen, zwei aus der Praxis gesprochenen Inputs. Ich weiß, hier ist auch sehr viel Erfahrung anwesend. Gibt es schon auch noch konkrete Fragen oder Berichte, auch was die womöglichen Frustrationen oder strukturellen Probleme betrifft, die sich sicherlich auch wiederfinden in der Arbeit? Falls nicht gleich, also was kommt? Mich würde zum Beispiel interessieren, wie ihr das seht in der Ausbildung auch. Also es gab ja in der Geschichte der Frauennotrufe so ein bisschen einen Bruch auch mit der Frage Zusammenarbeit mit der Polizei, eben dass es nicht grundsätzlich erforderlich ist, anzuzeigen. Wie seht ihr da die Entwicklungen auch in der Ausbildung in der Polizei als Anlaufstelle für dieses Thema?
Ja, ich glaube, da können wir schon was dazu sagen. Um das sehr zu verkürzen, das Problem ist eigentlich nicht mehr die Polizei. Das Problem ist die Justiz. Sind wir uns ganz ehrlich. Ja.
Sehr viel Zustimmung auch aus den Reihen der Anwesenden. Das heißt auch, dass die Hoffnung, die an einen Prozess gelegt wird, also auch die Frage, was heißt Rechtsprechung, also auch dieser Akt, dass da auch noch nicht so weit vorgedrungen ist, wie diese Formen der Dissoziation etc. auch wirken und im Verfahren eigentlich mehr auch auf die Ausbildung der Richterinnen und Richter eingegangen werden müsste oder Staatsanwältinnen. Oder.
Ich möchte ganz kurz ein Beispiel aus der Praxis dazu erzählen. Es war eben bei einer Hauptverhandlung. Es ist zwar jetzt um körperliche Gewalt gegangen, aber der Richter hat, nachdem die Klientin gemeint hat, dass sie aufgrund der Vorfälle jetzt auch in Therapie geht, gemeint, was, sie geht in Therapie, sie ist da Opfer. Also das zum Thema, was man halt so weiß. Ja.
Genau, also das eben, denkt man, das hat das sehr schön zum Ausdruck gebracht, wie Richter die Dinge sehen, dass eben Täter therapiert gehören. Und ja, das beim Opfer, also das ist einfach unsere Wahrnehmung, dass das historisch nach wie vor nachwirkt, dass einfach Opfer von sexueller Gewalt für die Justiz in erster Linie Beweismittel sind und so werden sie auch wahrgenommen und so haben sie auch zu funktionieren sozusagen.
Da gibt es eine.
Ich habe nur eine Frage und zwar im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen ist ja irgendwie das Problem, dass man nicht einmal mehr sozusagen Aussage gegen Aussage stellen kann. Ist da eigentlich überhaupt noch eine Verurteilung jetzt rein juristisch durchgedacht möglich?
Also aus unserer Erfahrung nur dann, wenn es zusätzliche Beweise gibt. Also bei den Fallkonstellationen, wo es beispielsweise Zeuginnen oder Zeugen gibt, die bestätigen, dass die Betroffene völlig weggetreten war und nicht mehr in der Lage war, einzusehen, was da mit ihr passiert, eben kurz vor der Tat. Beziehungsweise natürlich, wenn ein gerichtsmedizinischer Nachweis da ist, was ja in den seltensten Fällen der Fall ist, aber wenn das so ist, dann sind die Chancen relativ gut, wobei, da muss ich gleich dazu sagen, aus einer Prozessbegleitung von mir, war es dann noch so, also es war der Nachweis da, dass es K.O.-Tropfen waren und dann hat es die Staatsanwaltschaft trotzdem noch ein Gutachten in Auftrag gegeben, wo die Gerichtsmedizin darüber befinden musste, ob sich jetzt sozusagen das, was die Zeugin schildert, auch tatsächlich mit den Auswirkungen des Wirkstoffs in Einklang bringen lassen kann. Und erst wie wir das hatten, wie dann tatsächlich die Gerichtsmedizinerin sagte, ja, das ist zwanglos in Einklang zu bringen, die Aussage der Zeugin mit den Auswirkungen des Wirkstoffs, erst dann ist angeklagt und in dem einen Fall auch schlussendlich verurteilt worden.
Am günstigsten wäre es natürlich, wenn man dem Täter nachweisen kann, dass er das Mittel verabreicht hat. Ja, aber das ist ja fast nie der Fall. Ja.
Ja, Elke Lojanski-Lammer, Gleichbehandlungsanwältin Steiermark. Ich habe eine Frage. Ich muss gestehen, aufgrund anderer Termine bin ich erst jetzt gekommen, weiß also nicht, was am Vormittag gelaufen ist. Aber soweit ich die Vorträge jetzt gehört habe, die letzten zwei, geht es ja primär ums Strafrecht. Auch die sexuelle Belästigung wird sozusagen aus dem Blickwinkel des Strafrechts gesehen. Und wir haben ja bei der sexuellen Belästigung hier im Strafrecht auch ungeschlechtliche Handlung dabei. Es gibt ja auch die sexuelle Belästigung im Gleichbehandlungsgesetz und die hat eine Bandbreite von Anstarren, Hinterherpfeifen bis zum unerwünschten Geschlechtsverkehr. Und was wir im Gleichbehandlungsrecht haben, was wir im Strafrecht nicht haben, dass es unter Anführungszeichen genügt, was noch immer kein Spaziergang ist, ja, und im Gericht man dieselben Erfahrungen machen kann wie im Strafrecht, ist, dass wir eine Beweislastmaßerleichterung haben. Das heißt, ich muss es glaubhaft machen, dass mir das passiert ist. Und dann schwankt oder switcht die Beweislast zum Täter. Wie weit wird in Ihrem Rahmen auch das Gleichbehandlungsgesetz manchmal herangezogen, wobei wir natürlich das Setting dazu brauchen? Einerseits Arbeitswelt, andererseits Zugang, Güter sind jetzt im Moment nicht das Thema, aber Zugang zu Dienstleistungen. Nämlich im Gericht würde es aus meiner Sicht einen gewissen Unterschied machen, ob ich über das Strafrecht komme oder über das Gleichbehandlungsgesetz. Und wir auch immer wieder Fälle haben, die letztendlich daran scheitern, dass gut gemeint, aber doch das falsche Gesetz für eine Anzeige herangezogen wird. Danke.
Ja, also da ist es so, dass wir schon natürlich sehr differenzieren, ob das jetzt ein Fall für das Strafrecht ist oder für das Gleichbehandlungsgesetz. Wobei wir natürlich auch den Frauen unsere Unterstützung anbieten, aber dann meist eben in Kooperation mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder der Landesfrauenbeauftragten, die auch für Gleichbehandlung zuständig ist. Natürlich ist die Beweisführung unter Anführungszeichen hier etwas leichter für die Betroffene als im Strafgesetz, das ist ganz klar. Aber es ist auch da kein gemähtes Wiesel, um das einmal so auszudrücken. Ja. Also ich war da jetzt in diesem Sommer sehr involviert, in diesem Fall sexuelle Belästigung am Landestheater. Ich weiß nicht, ob das irgendwie allgemein bekannt ist. Und ja, und manche Dinge, die durchaus schwarz-weiß vorliegen, weil es zum Beispiel E-Mails sind oder so, oder SMS, reichen dann doch nicht aus. Ja.
Okay, ich würde vielleicht noch eine Abschlussfrage an die ganze Runde nehmen wollen. Ihr habt den Begriff der Parteilichkeit gehabt, ihr der kritischen Parteilichkeit. Wie seht ihr denn da auch quasi die Entwicklung im Beratungsalltag? Welche Bedeutung hat das?
Im Endeffekt waren wir das Gleiche, wir vier, ja. Ich würde jetzt einmal sagen, wir haben immer wieder darüber diskutiert, über diesen Begriff der Parteilichkeit. Heißt jetzt kritische Parteilichkeit, aber man hat einmal das Gleiche, nämlich dass einfach wirklich die Frau, der Frau in erster Linie geglaubt wird. Ja? Das ist einmal das Allerwichtigste, weil eben so viele Frauen verunsichert kommen und auch sehr oft die Erfahrung eben machen, dass ihnen einmal nicht geglaubt wird. Ja? Also das ist insofern ist so wichtig. Ja?
Und warum ich den Begriff kritische Parteilichkeit verwendet habe, weil das im Zusammenhang mit der Prozessbegleitung einfach ein wichtiges Kriterium ist. Also wir haben einfach auch schon mit Frauen zu tun, die psychopathologische Phänomene zeigen und wo einfach Tathandlungen auch geschildert werden, die so nicht stattgefunden haben können. Und es hat einfach, wenn es zu einer Anzeige kommt und im Rahmen eines Strafverfahrens bekommt es ein enormes Gewicht. Und das heißt, wir müssen da sozusagen, wenn wir Frauen beraten im Vorfeld von einer Anzeige, wir müssen da sozusagen eine gewisse kritische Parteilichkeit einfach haben, um halt auch unter Umständen da vor Schaden zu schützen in einem Strafverfahren.
Dann danke ich euch noch einmal alle vieren zusammen für eure Einblicke.